Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Nach den Osterfeiertagen ist es natürlich höchste Zeit für die neue Folge des Podcastes Korte und Rink. Denn Herr Korte, herzlich willkommen. Der Einzige, der uns davon abhält, montags einen Podcast aufzunehmen, ist, können wir jetzt festhalten, der Osterhase.
Ja, oder Jesus. Weiß es nicht. So, das sind ja Ihre Kategorien. Jesus lebt, wissen wir ja, seit Ostern wieder.
Der Osterhase auch.
Ja, Osterhase lebt natürlich auch. Aber in diesen Kategorien ist die Angriffsflughöhe ganz schön hoch für auch die Herausforderung dieses Podcasts. Aber die Osterruhe und auch diese Aufbruchstimmung, die davon ausgeht, die wollen wir natürlich nutzen.
Ich bin selbst an den Osterfeiertagen auf einem Parkplatz in Gonsenheim, Herr Korte, auf unseren Podcast angesprochen worden von einer Hörerin, die sagte, sie würde regelmäßig uns beide hören und hätte immer viel Spaß dabei. Und sie seien ja überraschend witzig, hat sie gesagt.
Ja, es ist ja meine öffentliche Rolle, die man entweder von wissenschaftlichen Vorträgen oder aus Fernsehsendungen kennt, ist natürlich keine humoristische. Das wissen Zuschauer auch. Ironie und Humor kommt im Fernsehen in der Regel nicht gut an. Es sei denn, es ist eine Comedy-Sendung oder Satire oder so.
Deswegen bewahren Sie sich.
Ich bin immer verwundert, dass ich selbstständig lachen kann. Und dass ich ja auch durchaus in der Lage bin, vielleicht auch mal ironische Formulierungen zu wählen.
Deswegen sind wir ja auch allesamt so froh, dass Sie hier Ihre geballte Ladung an Ironie regelmäßig in diesem Podcast loswerden. Und zeigen, was Sie können, Herr Korte.
Ja, und Sie spielen Ihre Rolle als solventer Lastenradkraftfahrer oder Lastenradfahrer immer wieder aus.
Ja, so hat hier jeder seine Rolle. Ja. Und auf unser heutiges Thema zu kommen, eine Rolle strebt auch Wolfgang Kubicki an, denn der möchte auf seine alten Tage hin die FDP retten. Hat das jetzt groß kundgetan, dass er am Parteitag antreten will als Parteivorsitzender, was dazu geführt hat, dass Christian Dürr schon mal die Waffen gestreckt hat und gesagt hat, gegen eine Kampfkandidatur gegen Kubicki will er nicht ziehen. Er hat zurückgezogen. Hat Sie, Herr Korte, die Initiative von Kubicki überrascht?
Nein, das ist ja sein Stil. Aktionistische Überwältigung. Damit hat er viel Politik gemacht. Er ist ein bekanntes Gesicht. Und Bekanntheit spielt natürlich eine Rolle, wenn man außen, wenn man nicht mehr in Parlamenten sitzt, ist es umso wichtiger, dass man sich noch an Gesichter erinnert, auch wahrgenommen wird und auch von Ihnen natürlich sehr wahrgenommen wird, weil er immer für jede Meldung alarmistischer Art zur Verfügung steht. Und da fahren Sie ja voll drauf ab. Insofern ist das Ihr Mann.
Das heißt, er hat aus Ihrer Sicht auch das Zeug, die FDP wieder in Parlamente zu führen und in den Umfragen und in der Wählergunst nach oben zu schieben?
Das ist jetzt natürlich eine sehr kurze Schlussfolgerung, die Sie daraus ziehen. Die würde ich so nicht. Ja, das Herangehen ist schon etwas komplexer. Denn einmal kommt es ja auf den Gegenkandidaten erstmal an. Das ist aus NRW der Fraktions- und Parteivorsitzende dort, Höhne, der da sehr viel Unterstützung aus dem Landesverband hat, der noch im Parlament ist, auch über Regierungsverantwortung und Erfahrung verfügt in NRW. Ein großer Landesverband, gemessen an anderen, das würde ich jetzt erstmal nicht unterschätzen. Und die Frage, was daraus dann wird, hängt ja nicht nur von Personen ab. Das haben wir ja gerade im Rheinland-Pfälzischen-Wahlkampf gesehen, dass es einen bekannten, beliebten Ministerpräsidenten gab. Aber am Ende hat es dann doch nicht ganz gereicht, um über die Ziellinie zu kommen. Man muss auch natürlich ein Thema haben, so die berühmten Konfliktlinien, die gesellschaftspolitisch eine Rolle spielen, wie werden die abgedeckt durch die Person? Und welches Freiheitsthema, muss es ja bei den Liberalen sein, eher eine Bürgerrechtsvariante, Freiheitsthema im Digitalen vermutlich, oder eher eine Marktvariante, eine Marktradikalität, weniger Staat. Diese beiden Konfliktlinien, das sind ja typische FDP-Konfliktlinien. Da finden Sie vielleicht ein Thema, aber Sie finden keins.
Aber das finde ich ja tatsächlich aktuell so erstaunlich, dass es in der Diskussion, in der politischen, in der gesellschaftlichen, eine große Drang oder eine große Nachfrage nach genau diesen eigentlich liberalen Themen geht, eben nach mehr Freiheit, einem stärkeren Markt, nach weniger Regulierung. Und dass aber gerade in Zeiten wie diesen die Partei, die dieses Angebot eigentlich macht, so wenig Zuspruch wie noch nie bekommt.
Ja, weil wir auch paradoxe Wähler eben im Wahlverhalten sind, dass den Wunsch, so wie Sie das formulieren, teilen viele gleichermaßen, wollen alle, dass der Staat hilft, wenn irgendwas nicht gut läuft. Diese Staatsfürsorge ist in so etatistischen politischen Kulturen, wie wir sie haben, nach wie vor extrem ausgeprägt. Und wenn es das Fenster, auch das Potenzial, das Reservoir überschaubar groß von reinen marktliberalen oder freiheitsliberalen Wählerinnen und Wählern. Aber im Blick auf das, was wir an Koalitionen hier oft besprechen, die ja oft als Verschleißgemeinschaften geradezu daherkommen, man sieht es ja an der aktuellen Bundesregierung auch wieder, wäre natürlich so eine Partei hilfreich, um die Mitte in moderne Varianten weiter abbilden zu können. Der Volker Wissing, rheinland-pfälzische ehemalige Kabinettsmitglied und auch Bundesminister, legendär in der Ampel ja verblieben, als er aus der FDP austreten musste, um da drin bleiben zu können. Also der macht ja gerade eine Tour mit seinem Buch und erklärt das ja auch sehr, sehr verständnisvoll, welche Rolle auch durch das Ampelscheitern leider unbesetzt ist im Moment. Die Möglichkeiten, mit mehreren Parteien etwas abzubilden, nicht nur als Abwehrkoalition gegenüber der AfD, wäre leichter zu erreichen, wenn die FDP 10% hätte. Dann könnte man sie als Koalitionspartner für eine klassische Zweierkoalition vielleicht auch gewinnen.
Jena Volker Wissing erklärt da tatsächlich aktuell auch seine Bewertung zum Ampel aus, hat das zuletzt auch bei Markus Lanz getan, wie Sie erwähnt haben. Er ist ja in der Bundesregierung verblieben, ist er dann aus der Partei ausgetreten, weil er mehr die Verantwortung der Politik und der Menschen gegenüber gespürt hat, dem, was in der Partei passiert ist, und macht ja auch für das die Entwicklung der FDP und das Ampel aus der Christa Lindner sehr, sehr deutlich verantwortlich. War dort oder dieses Ampel aus, hat das für Sie damit zu tun, dass die FDP aktuell in den Wahlergebnissen auch regelmäßig abgestraft wird, weil die Leute ihnen eben nicht mehr diese Problemlösungskompetenz abkaufen, weil sie destruktiv aus dieser Regierung rausgegangen sind? Oder kann man diesen Vorfall, der jetzt anderthalb Jahre zurückliegt, damit nicht mehr in Verbindung bringen?
Doch, kann man auf jeden Fall. Sie haben so eine Oppositionsrolle genossen geradezu in der Ampel. Das Destruktive wird nicht wirklich honoriert. Aber auch das glatte, gute, gemeinsame Regieren, wie die Ampel in Rheinland-Pfalz, wurde ja auch nicht ausreichend honoriert, hat zumindest nicht am Ende gereicht. Aber das wird bei der FDP auf jeden Fall nach. Dieses Ampel-Aus, es war so radikal, so fundamental, dass das dann in Ergänzung der Wählerinnen und Wähler, die gucken, ob mit der Stimme etwas erreichbar ist, dann zu einem fatalen Abwärtstrend führt. Wenn man merkt, meine Stimme wird nicht reichen, dass sie über 5% kommen, dann lässt man es, da sucht man sich andere.
Ich habe tatsächlich auch in Rheinland-Pfalz mit ein, zwei FDPlern gesprochen, die gesagt haben, nicht nur das Ampel aus, sondern damit verbunden auch dieses D-Day-Papier würde Ihnen heute noch vorgehalten werden, weil es eben so offensichtlich und strategisch mit Ansage das Ampel aus provozieren wollte. Spielt das für Sie auch mit in diese Thematik rein, dass man der FDP nicht mehr komplett trauen kann, oder ist das ein gesonderter Fall?
Das ist gesondert. Da muss man ja nochmal tief in die Geschichte gehen, schauen und sich dann rückerinnern, dass das geplant war. Aber es blinkt im Moment immer wieder auf, weil wir auch sehen, dass die Koalition auch keinen Prozess bisher aufgesetzt hat in der Koalitionskoordinierung, im Governance praktisch, um einen Reformschub voranzutreiben. Es sind immer einzelne Akteure und wir sehen, das gibt ja auch sehr viel an guten Analysen zur Regierungspraxis der Ampel, warum sie am Ende gescheitert sind, dass sie an diesen Koordinationsdingen eben auch gescheitert sind. Und da soweit ist die Bundesregierung im Moment aktuell nicht, aber ich habe mir das nochmal angeguckt, die verschiedenen Gremien, ist schon interessant zu sehen, die Dominanz der CSU, die ja im Moment auch öffentlich alles im Moment blockiert, was so an von Klingbeil zuletzt an Beispielen beispielsweise genannt wurde. Und das sind eben einmal der Koalitionsausschuss, in dem die CSU natürlich eine große Rolle spielt, aber in diesem vorgelagerten Abstimmungsprozess ist die CSU doppelt praktisch besetzt mit Dobrindt und Frau Gebauer, die Amtschefin der Bayerischen Staatskanzlei, zusammen mit Frei für das Kanzleramt und für Böning, mit Böning, dem Staatssekretär aus dem Finanzministerium, und praktisch zwei CSU, einer SPD, einer CDU. Und das erklärt auch einiges, was am Selbstverständnis der CSU dran ist, ne? Wie stark sie Einfluss nehmen und wie wenig sie im Moment von ihnen kommt, nun konkret zum Thema Gesundheit oder Rente oder was auch immer anliegt, beizutragen, sondern er ist immer nein.
Mit Blick auf die FDP habe ich mich gefragt, ob man es differenziert betrachten muss zwischen dem Bundestrend und zum Beispiel der Situation in Rheinland-Pfalz, weil die etwas mehr als 2% ja wirklich nicht viel waren, und fragte mich, ob dort nicht auch ein gewisses Machtvakuum eine Rolle gespielt haben könnte, weil ja Volker Wissing nicht nur aus der FDP ausgetreten ist und dann in der Ampel auf Bundesebene in der nicht mehr existierenden gefehlt hat, sondern als parteiloser Minister gewirkt hat, sondern er war ja auf einmal auf Landesebene auch nicht mehr da. Und dann tragischerweise in diesem Zeitraum ist ja auch der Tod von Herbert Mertin, dem ehemaligen Justizminister, gefallen, sodass tatsächlich zwei führende Liberale in einer Zeit auf Landesebene weggebrochen sind und dort zwar Daniela Schmidt als Wirtschaftsministerin eingefügt wurde, aber dort ja trotzdem ein Vakuum entstanden ist, das die Partei, glaube ich, auf Landesebene auch nicht schnell aufgefüllt bekommen hat.
Ja, da machen Personen zentralen Unterschied, weil sie eben Vertrauensmittler sind, weil man ihnen auch was anvertrauen kann, weil sie Koordinationsknotenpunkte sind, weil sie Machtmakler sind, so verschiedene Rollen wahrnehmen, und die kann man nicht einfach weder aufteilen auf mehrere noch schnell ersetzen. Und das merkt man. Das wird dann eben sehr holprig, was die Steuerungsprozesse anbelangt.
In Rheinland-Pfalz dann noch dazu kam, dass Daniela Schmidt kurz gestürzt werden sollte und Philipp Fernes da intern Druck aufgebaut hat. Der wurde dann befriedet mit dem Posten des Justizministers. Aber nach diesem Machtvakuum noch so eine interne Revolte war natürlich für die Außendarstellung auch nicht sonderlich förderlich.
Nein, aber dieser so ein Flirt mit dem Ominösen, das kommt nicht gut an, auch wenn das am Wahltag jetzt keine entscheidende Rolle gespielt hat. Aber da muss man sich schon mit Parteigeschichte näher auseinandersetzen, um das wieder in Erinnerung zu rufen. Und der Kern oder die Kernüberlegung gilt natürlich immer dem Zukunftsversprechen bei Wahlen, weil am Wahltag eben Zukunft gehandelt wird und nicht einfach abgerechnet wird. Das sind auch in Teilen Seilen, aber man möchte, dass es einfach besser wird. Und wer bietet das Bessere an? Das ist doch das Entscheidende.
Sie sind ja Hobby-Politikberater, neben Ihrem Hauptamt als Politikwissenschaftler.
Schöne Formulierung, ja.
Ich habe auch mal eine jetzt in der 70. Folge, habe ich mal eine Formulierung.
Ja, gut, gut.
Jetzt steht es 1500-1, Herr Korte.
Ja.
Wie würden Sie denn den klassischen Wählerkern der FDP beschreiben, den Sie in Zukunft mit Themen ansprechen müsste, um wieder gewählt zu werden? Was sind das für Menschen?
Es waren klassisch die Selbstständigen, ne? Vor allen Dingen. Die Selbstständigen, die eben von Berichtspflichten entbunden werden möchten, die nicht nur alles vorreguliert bekommen haben möchten. Also der klassischen Freiraum eines Entscheidungsaktionismus, den man nutzen kann. In der Politik ist ja nicht nur wichtig, auch zu entscheiden, sondern wie man vor allen Dingen diese Entscheidung vorbereitet. Deswegen haben wir uns gerade über Governance ja unterhalten. Und beim Unternehmen ist es ja auch ähnlich. Wie kann man sich durchsetzen, praktisch gegenüber den ganzen Vorgaben, die es mittlerweile gibt? Also das finde ich nach wie vor, hier ist eine marktselbstständige Variante, die da ist. Und alles, was ich so höre, was Höhne oder in welche Richtung Kubicki argumentieren, wollen sie auch stärker auf dieses Marktsegment widersetzen. Das wäre die eine Seite. Die andere ist nach wie vor die, sich vor formatierter Freiheit zu schützen. Alles ist formatiert durch digitale Prozesse. Wir haben also immer diese wenig situative Möglichkeiten, die wir nutzen können. Alles ist durch Konstellationen und Muster vorgegeben, die wir hilfreich nutzen können beim Ausfüllen, aber die letztlich uns festlegen auf ein Regelwerk. Also da geht ganz viel an individueller Freiheit verloren, unabhängig davon, dass man die Machtkonzentration über diese großen KI-Konzerne und so weiter auch natürlich kritisch einordnet. Also das Bürgerrechtsthema liberaler Art und das marktmäßige Thema sind schon Themen, die unbesetzt sind, die ich zumindest so deutlich in den anderen Parteien nicht erkennen kann.
Aber das macht ja wirklich auch nochmal deutlicher, dass es ja einen Markt für FDP-Themen gibt, weil wenn ich mir jetzt den Marktaspekt, den Sie angesprochen haben, nochmal vergegenwärtige. Es gibt gerade ein sehr, sehr lauten Wirtschaftszweigs gibt einen lauten Mittelstand, die um Entlastung oder Entbürokratisierung betteln, weil sie sagen, wir ersticken unter den ganzen Vorgaben. Das ist klassischerweise das, was eine FDP ansprechen könnte. Ehrlicherweise haben wir aber auch schon bei der SPD häufig darüber gesprochen, dass das Thema Rente und Gesundheitswesen klassisch etwas ist, was sie gerade ansprechen könnte, weil es auch dort ein Verlangen nach Reformen gibt. Aber es gibt ja jetzt sogar eine Gruppe mit Pierre Steinbrück, Thomas de Maizière und Frau Jeckel, die sich ja auch in diesen ganzen Thesen zusammengesetzt haben und ja auch eine Deregulierung des Staates, um ihn wieder voranzubringen, formulieren. Auch das müsste ja dem in die Karten spielen, was sie gerade als politischen, thematischen Ansatz der FDP vorgedacht haben. Mhm. Also ich könnte jetzt von außen sagen, klingt eigentlich gar nicht so kompliziert, das zueinander zu bekommen. Ist es wahrscheinlich, aber es gibt ja einen Markt für die Themen, aber die FDP bekommt es gerade nicht übersetzt.
Ja, und das Einfache war darin, dass man gar nicht so tun muss, als würde man eine große Volkspartei bedienen müssen mit aller programmatischen Breite, sondern sich darauf kapriziert und dann auf vielleicht 8% ausrichtet und nicht versucht, irgendwie 30% zu erreichen. Das macht die Sache eigentlich zugespitzt einfacher. Aber das sagt sich leicht. Also wie, vor allen Dingen jetzt taucht man dann noch auf, unabhängig von dem interessanten Zweikampf, der sich vielleicht abspielt. Das ist auch medial interessant. Aber darüber hinaus, wenn man außerparlamentarische Opposition ist, hat man keinen Nachrichtenwert. Und insofern kann ich den Ball wieder zurückrollen. Das ist praktisch das, was Chefredakteure zu verantworten haben. Also letztlich, wir können es ja die Kurzform machen. Wenn die FDP nicht weiter in Parlamente reinkommt, liegt es am Chefredakteur.
Und zwar bundesweit liegt es an mir persönlich.
Ja, Reichweite nicht unterschätzen. Das also ist so, ne? Zumal ja hier.
Um den Liberalen eine Stimme zu verleihen, Herr Korte, kommt diese Woche ein Interview mit Rainer Brüderlott, dem
gemeinsamen
Wirtschaftsminister.
Schon mal gut. In der Tat, umgekehrt haben wir es ja erlebt, die Einladungsrituale bei der AfD in den ganzen Talkshows. Was rechtfertigt das? Eine Partei, die jetzt natürlich größer geworden ist, aber über Jahre sind die ja eingeladen worden, als sie auch noch viel kleiner waren, auch in den Parlamenten. Aber man hat immer so getan, als wären sie auf Augenhöhe mit den anderen. Das ist der umgekehrte Fall. Frau Wagenknecht war ja, glaube ich, statistisch die meiste Talkshow-Teilnehmerin. Das ist einfach eine interessante Gesprächsrundenbesetzung, kann ich aus redaktioneller Sicht nachvollziehen, aber aus demokratiepolitischer Sicht natürlich geradezu grausam, kann man sagen, weil es eine Aufwertung einer Einzelperson ist, die eben dadurch auch ein Talkshow-Mandat hatte und nicht wirklich mehr. Das verzerrt völlig die Aufmerksamkeit. Deswegen setze ich auf Sie, dass Sie mehr auf diese Zerrung achten. Sie sind da mein Held. Sie können es werden.
Ach, wir hätten jetzt nach dem vorletzten Satz hätten wir einfach die Podcast-Folge beenden können, Herr Kort. Sie sind mein Held, Sätze für die Ewigkeit. Mhm. Ein Top-Mandat hatte aber auch Herr Kubicki über Jahre. Könnte das aus Ihrer Sicht tatsächlich im Vergleich zu seinem Konkurrenten ein entscheidender Faktor sein, der für die FDP relevant wird, nämlich diese öffentliche Sichtbarkeit? Weil Herr Kubicki wird sichtbarer sein als alle anderen. Das war ja jetzt auch zuletzt das Problem der FDP. Wobei Herr Dürr sich auch nicht beklagen konnte, der war auch in einigen Talkshows, da war, glaube ich, eher das Problem, was er da drüber gebracht hat.
Ja, aber jetzt, ich meine, bei den anstehenden Wahlen können die Parteien, die wir vor Augen haben, eigentlich nur verlieren. Die AfD wird weiter triumphieren in diesem Wahljahr, wenngleich wahrscheinlich nicht so, wie man das jetzt prognostiziert, aber die FDP weder in Berlin, in Schwerin noch in Magdeburg hat traditionell im Osten hat die FDP nie eine Stimme gehabt, weil es einmal keine Gesellschaft ist, die eine Mitte ausformuliert geformt hat und die ist schon erst recht nicht eine Kultur von Selbstständigen nach vorne gebracht hat. Das ist also verlorenes Terrain. Also normalerweise müsste man dieses Jahr einfach still sein, abwarten und dann danach das personelle Tableau, das gilt auch für SPD gleichermaßen, neu überlegen, wie man neu angreifen kann. Weil wenn man jetzt neue Leute installiert, die werden ja sofort beschädigt durch die Wahlergebnisse, die kommen werden.
Klingt jetzt aber nach keiner Empfehlung für die FDP, weil die stellt es jetzt neu auf.
Ja. Klar, kann man natürlich sagen, man kann immer die berühmte Einpreisung von Ergebnissen schon sagen, dass es das Terrain eben schwer ist und dass unabhängig von den Ergebnissen man am langfristigen Aufstieg arbeitet. Das ist aber nur eine reine Trostformel. Das wäre jetzt ungünstig. Also im Prinzip hätte Herr Dürr weiter durchhalten müssen, sich auch opfern müssen mit dem Durchhalten, länger dabei sein und dann den Weg freimachen für andere. Ne? Also ist ja auch, wie kann man erfolgreich scheitern? Das ist ja eine Formulierung, die oft auftaucht, aber die umzusetzen strategisch ist nicht einfach. Und da ist ja die Sensibilität für die Wahlabende immer interessant. Wie treten die Hauptakteure vor die Kamera, ne? Und vor die Mikrofone oder geben ihnen Interviews, mit welcher sehr ausziselierten Botschaft des Neuanfangs, ne, oder des eigenen Schuldeingeständnisses, wie auch immer. Das ist da die interessante Sache. Also wie kann man aus diesem Wahlabend, auch wenn man schlecht abgeschnitten hat, trotzdem etwas Erfolgreiches machen, entweder für einen selbst, weil ich übernehme die Verantwortung, wie Steinmeier es immer gemacht hat, und trete deshalb als Fraktionsvorsitzender wieder an. Dreist, da kann man gar nicht aktiv sein. Oder wie Klingbeil ja die eine oder andere Sache auch so für sich genutzt hat, er ist ja ein Machtfuchs geradezu, der es beständig schafft, trotz dieser niederschmetternden Ergebnisse sich immer stabiler zu halten, trotz der Abstrafung auch mal auf Parteitagen, aber das, er wurde ja wiedergewählt. Also das, wie kann man die Schubkraft nutzen, um entweder für sich oder dann für die Partei daraus doch etwas machen zu können.
Glauben Sie aber, dass das das Rezept oder das Kalkül ist, was bei der SPD jetzt gerade Anwendung findet, dass die eben wissen, dass sie im Herbst auch wieder nicht viel zu gewinnen haben? Bei Manuela Schwesig steht da tatsächlich noch eine Ministerpräsidentin dann am Kippen, oder für die geht's ja um eine Menge, und dass jetzt Baas und Klingbeil wussten, wenn es auf Parteiebene für sie jetzt eng wird und es wird eine Neuregelung für den Herbst geben, dass die Nachfolger genauso unter Beschuss stehen werden bei den nächsten Wahlergebnissen, sondern dass das eine Überlegung sein könnte, das jetzt noch mitzunehmen, in Anführungszeichen, und sich dann auf Parteiebene neu aufzustellen.
Ja, das schließe ich nicht aus. Also einmal die Rolle von Baas müsste ja viel stärker wirklich sein, die Linke zu begeistern für Reformen. Also im müntefähringischen Sinne die ganze Brutalität einzusetzen und die Verlässlichkeitskarte zu ziehen bei allen Reformen, auch wenn es Verlierer gibt. Aber das ist der Integrationsverdienst, den Frau Baas bringen müsste. Sie steht für die Linke in der Partei und sie muss die mitnehmen. Das ist ihre Aufgabe.
Und dann noch einen weiten Weg zu gehen.
Ja, hat sie. Aber das ist so, darin sehe ich das Ideale dieser Doppelbesetzung. Und Klingbeil hat etwas Großartiges gemacht, in die Offensive zu gehen, als erster jetzt im Jahr mit sehr konkreten, auch sehr durchdachten Reformvorschlägen, die auch durchaus eine sozialdemokratische Geschichte haben, wenn man sie sich genau diese Rede nochmal anguckt mit den Bausteinen. Dass die Rede wichtig sein sollte, merkt man auch in Berlin immer daran, dass dann Teleprompter aufgebaut werden. Das ist ja, erstmals hat es auch der Bundespräsident Köhler mal gemacht, bei seiner Rede auch zum Arbeitsmarkt und so weiter. Das ist ganz selten, anders als in den USA. Und wenn die hier aufgebaut werden, dann möchte auch der Redner, dass alle merken, das wird eine wichtige Rede. Und das ist auch eine, die wird fundamental bleiben. Und das Entscheidende ist, wer sich dem anschließt und wer das übersetzen kann jetzt in Prozesse eines gemeinsamen Gleitzuges für Reformen. Aber der Ausgangspunkt ist nach wie vor, wie die SPD eben mit den kommenden Wahlniederlagen oder mit den schwierigen, schlechten vielleicht Ergebnissen umgehen könnte. Nur Personal austauschen, wissen wir, reicht natürlich bei der SPD auch nicht.
Ich habe die Tage auch einen Podcast gehört, ich glaube, das war von Ronsheimer mit Michael Bröker, der gesagt hat, dass zum einen die Rede schon lange in der Schublade lag und dass sie tatsächlich taktisch nach der Rheinland-Pfalz-Wahl gehalten wurde, jetzt auch unabhängig vom Ausgang der Wahl, aber dass man diese beiden Landtagswahlen nutzen wollte, damit sie zwischendurch nicht verpufft. Und auch interessant ist natürlich, dass das ja mit Merz auch abgestimmt gewesen sein muss, aber dass Merz auch wohlwissend offenbar um den Zustand der SPD ja Klingbeil den Vortritt gelassen hat. Also jetzt den kleineren Koalitionspartner ein so großes Reformpaket verkünden zu lassen und dann jetzt entweder nicht aktiv dagegen zu gehen oder zu sagen, wir machen das zusammen oder vorher den Punkt zu setzen, sondern wie Sie es eben auch schon gesagt haben, Klingbeil ist damit ja in die Offensive gegangen und dort in der öffentlichen Diskussion hat die SPD deswegen ja einen Punkt gesetzt, an dem sich die Leute oder die Diskussionen jetzt erstmal orientieren, weil sie diejenigen waren, die die Vorschläge reingegeben haben. Das muss man als unserer Koalitionspartner ja auch erstmal zulassen.
Ja, und das war jetzt, da waren ja originelle Vorschläge und bekannte, aber die Einsortierung in einen sozialdemokratischen Narrativ, das hat er ja mitgeliefert. Das war ja das Interessante daran. Die Union hat ja in ganz vielen Punkten automatisch zugestimmt, nicht die Union, sondern die CDU und eben, das haben wir vorhin erörtert, die CSU eben nicht. Ne? Und das, so, und da ist das Ampelmomentum, was wieder aufblinkt, wie die FDP dann am Ende sichtbar gegen vieles war, scheint hier die CSU eben auch gegen vieles war. Also wie schafft Merz, die CSU einzubinden und einbinden im Sinne der Steuerungsprozesse, ist schwer, so wie ich es eben auch erläutert habe. Wenn eine CSU in der personellen Besetzung des Zentralkoordinationsgremiums doppelt gegeben ist, halte ich das auch für sehr schwer. Das ist eine Fehlkonstruktion, diese Governance-Konstellation.
Beim Blick auf die CSU war es ja schon immer so, dass sie einen sehr stolzen Beitrag der Union dargestellt haben und ja auch in Koalitionsbeteiligungen durchaus immer in der Lage waren, ihre Meinung zu vertreten. Aber ich hatte das Gefühl, dass das unter Stoiber, Seehofer und den anderen immer befriedet werden konnte und sie dann trotzdem irgendwann mitgegangen sind. Und bei Söder habe ich aktuell das Gefühl, dass er, wie Sie sagen, fast in der Dreierkonstellation auch die innere Opposition ist, weil er aus Prinzip erstmal dagegen ist. Ob er sich damit schon auseinandergesetzt hat, weiß ich nicht, aber er ist ja erstmal dagegen. Mhm. Und das macht natürlich das Vorankommen schwierig.
Und das ist eigentlich auch die falsche Schlussfolgerung aus diesen desaströsen Kommunalwahlergebnissen aus Sicht der CSU. Da hat sie doch auch bei den Stichwahlen viel wieder an die Freien Wählern zusätzlich verloren, also ein relativ im zeitlichen Verlauf schlechtes Ergebnis ja erreicht. Und da müsste man aus meiner Sicht andere Schlussfolgerungen rausziehen als eine Verweigerungskonstellation für den Berliner Kontext.
Noch kurzer Blick zum Schluss nach Rheinland-Pfalz. Die Sondierer sondieren, Herr Korte. Ich habe in meinen Gesprächen aus Parteikreisen gehört, dass man A nicht viel sagen möchte, damit ja nichts nach außen dringt. Das bedient Ihr Narrativ, dass das eine vertrauensbildende Runde ist, dass selbst in den Fraktionssitzungen nicht groß über die Themen aus den Sondierungsrunden eben gesprochen wird, weil das dann den Kreis der mutmaßlichen Multiplikatoren erhöhen könnte. Aber ich rechne jetzt mal damit, dass so in ein, zwei Wochen dann irgendwann auch die Koalitionsverhandlungen beginnen können. Auch immer mit Blick auf Mitte Mai. Oder wie sehen Sie das?
Ja, aber man sieht, wie wichtig diese Sondierungen sein können in dem Beispiel Stuttgart. Ne? Da stockt es ja fundamental. Da ist ja eine Konfrontationslinie, die aufgebaut wird, die wir aus den Sondierungen heraushören. Also dass die CDU fordert, bei gleicher Mandatszahl die Landtagspräsidentin oder Landtagspräsidenten zu wählen. Da haben wir ja auch schon drüber spekuliert, gleich unmittelbar nach dem Wahltag. Das kann ich verstehen. Aber aus den 27.000 Stimmen, die ihnen fehlen, gegenüber den Grünen abzuleiten, dass man jetzt noch viel mehr oder deutlich mindestens drei Ministerien mehr haben möchte als die Union, deutet auf einen sehr starken Machtkampf innerhalb der CDU in Baden-Württemberg. Also das ist ja eine Forderung, die offenbar den jetzigen Hauptkandidaten Manuel Hagel nochmal machttaktisch stärken soll. Ne? Das ist so interpretiere ich das. Da sind andere und denken, das ist vielleicht, wären mit anderen Kandidaten, wären wir weitergekommen und das muss er irgendwie abwehren. Anders ist das nicht zu erklären. Deswegen, die Sondierungen sind da noch nicht so weit, dass überhaupt eine Koalition in Aussicht ist. Und das ist in Baden-Württemberg mit einer besonderen Resonanz verbunden. Da gibt es in der Verfassung diese 3-Monats-Frist. Ne? Das haben einige Landesverfassungen. Wenn nicht, kommt es automatisch zur Neuwahl. Also hat die Union durchaus ein Blockadeinstrument, wenn die Grünen nicht offensiv sagen, sie sind auch für eine Minderheitsregierung und bereit, flexible Mehrheiten im Stuttgarter Landtag mal auszuprobieren. Könnten sie ja auch.
Dann sind wir in Rheinland-Pfalz froh, dass alles, was ich aus Kreisen höre, niemand daran zweifelt, dass es der 18. Mai bis zur konstituierenden Sitzung des Landtags und des Verfassungsfestes werden könnte und dass sie bis dahin alles zusammengetragen bekommen.
Ja,
also hier ist die Welt noch in Ordnung.
Genau, und es zeigt eben auch, dass offenbar der Machtkampf innerhalb der Parteien nicht neu entbrannt ist nach den Ergebnissen, weder dass das Überschäumen ist bei denen, die erstmals gewonnen haben, noch bei dem, die mit 5 Prozentpunkten verloren haben, da werden die Machtfragen nicht neu gestellt. Also die Fliehkräfte sind nicht so stark, dass man jetzt aus dem Prozess der Regierungsbildung ableiten könnte, da werden nochmal neue personelle Machtfragen aufgeworfen. Ganz im Gegenteil. Und je weniger wir darüber erfahren, auch Sie mit Ihren vielen Geheiminformationen, investigative Großabteilungen haben Sie ja, Sie werden ja wahrscheinlich beobachten Sie ja auch die Einzelakteure, wie sie nach Hause kommen, wie sie einkaufen und wie schnell sie dabei gehen und so. Anders kann ich mir gar nicht erklären. Also je weniger sie an Informationen bekommen, umso besser ist das für uns als Bürger.
Deswegen haben wir auch...
Sie jetzt, aber ich muss das einfach so sagen.
Ah nein, über den Stadium, dass ich mich über sie ärgere, bin ich hinaus, Herr Kort.
Ja, ist auch gut.
Mir in so einer alten Beziehung die resignative Reife. Ist ja. Das schon eigentlich. Aber wir haben gesehen, dass Herr Schweizer zum Beispiel in Schottland im Urlaub war. Das haben wir. Wir sind ihm nicht hinterher geflogen, sondern er hat es selbst gepostet. Also
Insta war das zu sehen, ja, und das spricht eben genau für diese These, dass da, wenn das zu Hause brennt und die Machtfrage gestellt wird, dann geht man nicht in Urlaub. Ne?
Wo gehen Sie denn diese Woche noch hin? Es gibt ja viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die sind immer sehr daran interessiert, was Sie so treiben.
Ja, diese Woche bin ich nur am Freitag in Nürnberg, sonst bin ich am heimischen Tisch. Und da muss ich zugeben, wird produziert der Zeit-Podcast live. Dort, ich glaube, an der Uni hat mich der Peter Dausend eingeladen wieder zu dem, ja, ich muss vielleicht noch mal andere Podcasts bedienen. Das ist ungerecht, ich weiß das, aber ich konnte mich dem nicht entziehen.
Das ist aber nicht der Alles-Gesagt-Podcast.
Nee, der ist nicht. Das würde mich auch mal reizen, das gebe ich zu. Ob ich mich so konzentrieren kann, dass ich dann das Codewort nicht nenne, weiß ich gar nicht. Und ob mir das sofort raussprudelt und dann die Sache beendet. Aber ich bin da kein intensiver Hörer. Aber ich höre immer wieder Leute, die mir erzählen, den muss ich mir anhören und den muss ich mir anhören. Also das, aber so viel Stunden, das geht ja manchmal 4, 5 Stunden.
Naja, das wäre ja mal ein Feldversuch-Rekord, ein Live-Podcast bei uns als Alles gesagt mit einem Codewort. Und wir gucken, wer als erstes vom Stuhl fällt, wir oder die Zuschauer, Zuhörer.
Mhm. Ja, ist mal ein reizvolles neues Format, ne? Oder wer von uns beiden sich so verhaspelt, dass er dann aufhören muss, ne?
Vielleicht aus Erschöpfung, sage ich dann irgendwann.
Ja. Als junger Mann ist es sehr unwahrscheinlich. Da können Sie gar nicht erschöpft sein.
Ich habe das Gefühl, Sie müssten dann ins Bett vielleicht, Herr Korte.
Ja.
Ich habe sehr um Sie gesorgt, weil es schon so spät geworden ist.
Ja, ist klar.
Ja, schön, Herr Korte. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Zeit. Ich hoffe, dass Sie nach diesen intellektuellen Höhenflügen nächste Woche dann wieder auf den Boden der Realität zurückfinden mit mir in unserem Podcast. Ich werde natürlich alles dafür tun. Danke mich bei Ihnen für die Einordnung und die Auskünfte. Bedanke mich bei unseren Zuhörern und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das war der Podcast Korte und Rink für diese Woche. Wir freuen uns bis dahin. Auf Wiedersehen und tschüss.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.